Ja, ihr dürft eure Bibeln da gleich aufgeschlagen lassen. Wir werden, wie gesagt, das zweite Kapitel uns anschauen heute. Und wir stehen unter diesem Thema von der Geburt. Das ist heute der Titel auch dieser Botschaft, die Geburt der Gemeinde. Jeder, der schon mal die Geburt eines Menschen miterlebt hat, und wir haben es hier in der Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten ja schon dreimal miterlebt, das ist wirklich ein prägendes Ereignis, oder? Die Geburt eines Menschen. Nicht zuletzt auch natürlich meiner Tochter Hanna. Es ist wirklich ein Wunder, wenn man sieht, was Gott einem da in die Hände gegeben hat. Ein neuer Mensch ist einem gegeben worden, für den man verantwortlich ist. Das ist wirklich eine ungemeine große Verantwortung. Nun, unsere Hanna, wie auch die anderen Kinder, die dieses Jahr geboren wurden, und eure Kinder, sie sind ein nicht mehr wegzudenkender Teil in eurem Leben, oder? Es ist so integral zu eurem Leben, so eng an eurem Leben zusammengebunden wie nichts anderes. Und ihr liebt eure Kinder. Wir lieben unsere Kinder bis zu unserem letzten Atemzug. So eng ist diese Bindung und diese Beziehung geworden durch diese Geburt in diese Familie hinein. Und so wie Hanna groß wird, wenn ihr sie mal in ein paar Jahren fragen werdet, wo sie hingehört, wird sie sagen, ich gehöre in diese Familie, dahin gehöre ich. Ich bin dort hineingeboren worden und deswegen gehöre ich da hinein. Sie definiert sich über da, wo sie reingeboren wurde. Wir können diese Dinge erfahren, wir können uns Freude und wir können uns Gedanken darüber machen, was die Geburt angeht, weil wir eben auch im Ebenbild Gottes gemacht wurden. Gott selber ist derjenige, der vieles gebiert, der vieles erschafft. Und deswegen können wir auch nachvollziehen, was es ist, wenn so etwas geschieht, wenn eine Geburt geschieht. Denn Gott liebt doch alles das, was er geboren hat. Alles, was er erschaffen hat, liebt er. Alles, was er erschaffen hat, gehört zu ihm. Er ist auf das Intensivste damit beschäftigt, alles das, was er geschaffen hat, zu verherrlichen und zu bewahren. Das gilt selbst auch für seine Feinde übrigens. Und deswegen ist Johannes 3, 16 auch wahr, wo steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt seine ganze Schöpfung. Er liebt sie sehr intensiv. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat. Ja, er wird sie auch richten. Und Gott hasst auch Sünde. Gott wird nicht einfach jeden erretten, aber er hat sie geliebt. Zwischen dem Gericht, was noch kommen wird, und der Sünde, die Gott hasst in diesem Moment, dazwischen ist Gott darauf bedacht, die Dinge, die er erschaffen hat, zu lieben, die ihm geboren worden sind. Nun, wie ihr vielleicht wisst, gibt es in der Heilsgeschichte Gottes immer wieder Höhepunkte. Höhepunkte, die sehr wichtig sind. Viele Momente, welche Gott sehr deutlich in seinem Wirken gezeigt hat, dass sie ungemein wichtig für unser Leben sind. Ich denke da an solche Geschehnisse wie zum Beispiel die Schöpfung in 6 Tagen. Oder den Sündenfall. Oder die Flut. Oder gar die Geburt Jesu, was wir ja auch an Weihnachten feiern. Oder das Sterben und das Auferstehen von Jesus, woraus wir heutzutage Ostern haben. Und diese Geschehnisse sind so einschneidend und sie erstellten oder kreierten jedes Mal eine neue Situation, die wirklich entscheidend ist für die gesamte Menschheit, die unser ganzes Leben beeinflusst. Denkt einfach mal daran, dass unser ganzer Kalender und eigentlich fast überall auf der Welt unser Kalender sich nach dem Tod Jesu Christi ausgerichtet hat. Unsere Feiertage drehen sich um diese Hochpunkte. In der Zwischenzeit wissen wir auch, dass Weihnachten wirklich um Jesus geht, ja, und nicht um Geschenke und irgendwelche Weihnachtsmänner. Wir wissen auch, dass Ostern nicht um Hasen und um Eier sich dreht, sondern dass es um die Auferstehung Jesu Christi geht. Wir wissen all diese Dinge, all diese Höhepunkte in Gottes Geschehen, in Gottes Heilsplan sind so wichtig, dass sie Teil von unserem Leben wurden. Aber was ist mit Pfingsten? Was ist mit Pfingsten? Was ist in einem Pfingsten passiert? Pfingstferien für die Kinder? Wissen wir überhaupt noch, weshalb wir Pfingsten feiern? Und vielleicht ahnst du es auch schon durch die Art und Weise, wie ich das heranführe, dass Pfingsten eben auch so ein wichtiger Moment in der Heilsgeschichte Gottes ist. Es ist ebenso auch ein wichtiger Moment wie all die anderen. Aber um was geht es denn bei Pfingsten? Bei Pfingsten geht es, wie wir gerade auch in der Einleitung schon gehört haben, es geht um eine Geburt. Es geht um eine Geburt. Es geht um etwas, was Gott geboren hat, das vorher so noch nicht existierte. Und was ganz nah an seinem Herzen liegt. Was er genauso liebt wie alle anderen Dinge, die er geboren hat. Hier geht es um die Geburt der Gemeinde. Die Geburt der Gemeinde. Und so wie die Geburt eines Kindes ein Wunder und ein einschneidendes Erlebnis für jeden Menschen ist, ist auch die Geburt der Gemeinde ein Wunder und ein einschneidendes Ereignis. Wir wollen uns heute in diesem Blickwinkel Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13 anschauen und wollen es etwas aus der Vogelperspektive machen. Ich werde nicht in alle Details eingehen, es gibt viel zu viel davon. Wir wollen uns aber diesen Text ein bisschen überfliegen und wir wollen uns diesen Text unter vier Gesichtspunkten anschauen. Vier Wahrheiten, die wir hier über die Gemeinde herausziehen können. Denn wie wir vorher auch schon gehört haben, die Apostelgeschichte ist ein bisschen so wie 1. Mose. Es ist das Buch der Anfänge. 1. Mose ist ein Buch der Anfänge. Wir sehen, wie alle Dinge dort angefangen haben. In der Apostelgeschichte sehen wir auch, wie die Gemeinde angefangen hat. Und wir finden dort heraus, auf welchen Grundfesten, auf welchen Pfeilern diese Gemeinde aufgebaut ist. Und da können wir einiges herausnehmen, einiges an Wahrheiten. Diese vier Wahrheiten, die wir heute anschauen werden bezüglich der Gemeinde, dieser ersten Geburt der Gemeinde ist, erstens, dass die Gemeinde Gottes Plan ist. Die Gemeinde ist Gottes Plan. Wir sehen das in den Versen 1. Dann sehen wir, dass die Gemeinde eine geistliche Gemeinde ist. Sie ist geistlich. Das sehen wir in Versen 2 bis 4. Dann ist die Gemeinde international. Wir sehen das in den Versen 5 bis 13. Und dann sehen wir, dass die Gemeinde auch noch missionarisch ist. Das ist Vers 11. Also die Gemeinde ist Gottes Plan. Die Gemeinde ist geistlich. Die Gemeinde ist international. Die Gemeinde ist missionarisch. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Die Gemeinde ist Gottes Plan. Schaut euch Vers 1 an von Kapitel 2. Lass uns mal den Text kurz zusammen lesen und dann steigen wir da genauer ein. Und als der Tag des Pfingstens sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter, wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, ja, sie sind voll süßen Weines. Und wir wollen diese Frage beantworten, diese Frage, die diese Menschen hier hatten, was soll denn das sein? Was ist denn hier passiert an Pfingsten? Das Erste, was passiert ist, wir sehen, dass die Gemeinde entstanden ist nach Gottes Plan. Sie ist nach Gottes Plan entstanden. Vers 1 nochmal. Und als der Tag des Pfingstens sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Nun, wie ihr unschwer dem Text erkennen könnt, befinden wir uns hier in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Oder das griechische Wort ist hier Pentekoste oder das Pfingstfest. Das ist ein Feiertag der Juden. Ein Tag, an dem Jerusalem voller Pilger war, voller Menschen, die nach Jerusalem pilgerten, um Gott Ehre zu geben und dieses Fest zu feiern. Und sie kamen wirklich aus aller Welt, nicht nur in Jerusalem. Und die hier, wie in dem Text zu lesen ist, einmütig beisammen waren, wer waren diese? Das waren diese, die wir gerade schon gelesen haben in Kapitel 1, 13 bis 14. Das waren die Apostel plus noch ein paar weitere Gläubige. Sie waren beisammen und sie taten was? Sie warteten. Auf was warteten sie denn? Nun, sie warteten auf das, was Jesus ihnen vorher bei der Himmelfahrt geboten und versprochen hatte. Und wir hatten es vorher gelesen. Schaut euch nochmal an, Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Dort verspricht und gebietet Jesus diesen Gläubigen etwas. Er sagt, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Sie warteten also auf das lang versprochene Geheimnis, das lang versprochene Versprechen des Heiligen Geistes, welche Jesus schon an vielen anderen Stellen versprochen hatte, zum Beispiel in Johannes 14. Und Gottes Zeitplan war nun so genau getaktet, dass es genau an diesem Tag vorgesehen war, dass dieser lang versprochene Heilige Geist nun kommen würde. Und das, wie wir gleich sehen werden, war alles andere als ein Zufall. Das Pfingstfest im Alten Testament wird das Fest der Wochen genannt, das Fest der Wochen. Und es kommt vor in 3. Mose 23. Dort finden wir ganz viele Anweisungen von Gott über ganz, ganz wichtige Feste für das Volk Israel. Wir finden dort zum Beispiel in Vers 3 von Kapitel 23 den Sabbat. Dann finden wir in Kapitel 23, Vers 4 bis 8 das Passafest. Im gleichen Kapitel, Vers 9 bis 14, das Fest der ungesäuerten Brote. Wiederum im gleichen Kapitel, Vers 15 bis 22, das Fest der Wochen, um das es hier gerade geht, das Pfingstfest. Dann Kapitel 23, Vers 23 bis 25, das Posaunenfest. Dann Vers 26 bis 32, der Versöhnungstag. Und Vers 33 bis 44, das Laubhüttenfest. Also sieben Feste, die Gott aufgegeben hat, dass sein Volk sie halten soll. Den Sabbat, das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Wochen, das Pfingstfest, das Posaunenfest, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Und schau dir noch einmal Kapitel 2, Vers 1 an. Hast du es gelesen, was Lukas hier schreibt? Er sagt, dass dieses Fest der Wochen, ist nun an diesem Tag erfüllt. Nun, was meint denn hier Lukas damit? Wie hat sich denn dieses Fest an diesem Tag denn erfüllt? Da müssen wir ein wenig zurückgehen in 3. Mose und uns anschauen, was dieses Fest war oder was um dieses Fest herum geschehen ist. Wie gesagt, das griechische Wort für Pfingsten, für dieses Fest, das hier genannt wird, ist das Wort Pentekoste und das bedeutet der 50. oder der 50. Teil. Und der Name stammt aus der Beschreibung in 3. Mose 23. In 3. Mose 23, Vers 15 bis 16, steht Folgendes über dieses Fest. Danach, und das danach ist nach dem Passafest, nach dem Fest der ungesäuerten Brote, danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da er die Webegabe darbringt, sieben volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speiseopfer darbringen. Sieben Wochen sind wie viele Tage? 49. Plus der eine Tag danach ist 50. Deswegen 50 Tage, deswegen Pentekost. Pente ist 5. Das ist der 50. Tag nach dem Fest der ungesäuerten Brote soll dieses Fest stattfinden. Nun, wie ihr wisst, ist das Passafest ein Erinnerungsfest. An was sollte sich denn Israel am Passafest erinnern? Erinnert ihr euch noch? Sollten sich daran erinnern, dass Gott das Volk aus Ägypten gerettet hat vor dem Tod. Durch was? Durch den Tod von unschuldigen Lämmern. Und das Blut mussten sie an die Türpfosten schmieren, damit der Todesengel vorbeigehen würde und sie retten würde und sie leben würden. Das ist das Passafest. Das Passafest erinnert genau an diese Sache. Und die Parallele hier ins Neue Testament ist wirklich eindeutig und ihr habt sie bestimmt schon öfters gehört. Im Neuen Testament wird Jesus nämlich an verschiedenen Stellen das Lamm Gottes genannt. Ja, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 29 oder 1. Korinther 5, Vers 7. Er ist das Lamm Gottes. Er ist unser Passahlamm. Wie ist er unser Passahlamm? So wie die unschuldigen Lämmer damals in Ägypten sterben mussten und mit ihrem Blut vor Gericht beschützten, ist Jesus gestorben am Kreuz für uns, damit wir vor dem kommenden Gericht Gottes geschützt werden, für alle Ewigkeiten. Er ist das Lamm Gottes, das Unschuldige für uns gestorben, für all die Dinge, die wir verbrochen haben. Er bewahrt uns vor dem kommenden Gericht. Und danach dann, nach dem Passafest, gleich am nächsten Tag, kam das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist das zweitwichtigste Fest, was gefeiert werden sollte. Dort durften in dieser Zeit durften nur Brote gegessen werden, die ohne Sauerteig gemacht wurden. Nun, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht, im Alten Testament ist dieses Bild vom Sauerteig oft ein Zeichen von Sünde. Und deswegen musste dieses Volk diese Brote machen ohne Sauerteig. Und sie sollten diese am letzten Tag, am Ende des Sabbats, diese als Erstlingsgabe dargebracht werden. Das mussten sie da von ihrer Ernte geben als Erstlingsgabe. Und auch hier gibt es eine Parallele zum Neuen Testament. Wenn der Tod Jesu am Kreuz, sein Sterben am Kreuz, dem Passafest gleich ist, dann ist das Auferstehen gleich dem Fest der ungesäuerten Brote. Denn Jesus selber ist als Erstling auferstanden, als Erstling für uns. 1. Korinther 15, Vers 20 macht das deutlich. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und so haben wir eine Parallele auch zu diesem Fest. Und nach diesem Tag sollten die Juden dann 50 Tage zählen bis zum Fest der Wochen oder dem Pfingstfest. Und dort befinden wir uns gerade hier in Apostelgeschichte 2. Es ist der Tag des Pfingsten. Es ist genau die Zeit zwischen dem Tod, der Auferstehung und diesem Fest. Es sind genau diese Tage, die gezählt werden mussten, an denen nun Gott dieses neue Ereignis gebiert, diese Gemeinde gebiert. Und darin ist also das Fest erfüllt worden, dass genau an diesem Tag das nächste große Highlight in Gottes Heilsplan stattfindet. Die Geburt der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Und so wie es Parallelen gibt zu den Festen, vom Passafest und vom ungesäuerten Broten, gibt es auch Parallelen, auf die wir vielleicht später, wenn die Zeit noch reicht, eingehen werden, was die Gemeinde anbetrifft und was das Fest anbetrifft. Aber auf jeden Fall ist es an diesem Punkt erfüllt. Und wenn wir diesen Text nochmal anschauen, dann finden wir auch heraus, dass dieser Heilige Geist nicht gekommen ist, weil die Apostel besonders dafür beteten. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, weil sie solche besonderen Männer waren oder weil sie irgendwelche Zeremonien abgehalten hatten, sondern wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wann genau dieser Tag stattfand, sehen wir eindeutig, das hat stattgefunden, alleine weil Gott es schon von Ewigkeit her so geplant hat. Es ist kein Zufall, dass es genau an diesem Tag ist. Es ist kein Zufall, dass diese Parallelen existieren zwischen dem Passafest, das Tod und der Auferstehung von Jesu Christi und 50 Tage später danach das Geben des Heiligen Geistes. Das ist, was wir hier unbedingt mitnehmen müssen. Der Heilige Geist ist nicht gekommen aufgrund von irgendwelchen Taten oder Dingen, die Menschen getan haben. Er ist gekommen, weil Gott es so vorherbestimmt hatte. Und genau an diesem Tag. Und alles, was danach kommt, ist somit genauso in seinem Plan. Es ist genauso kein Zufall. Die Gemeinde, die Gott hier entstehen lassen hat in Apostelgeschichte, sie ist nicht Plan B, sie ist Plan A. Es ist sein vollkommener Plan, bis er wiederkommt. Sie ist nicht auf menschlichem Willen aufgebaut, die Gemeinde, sondern sie ist auf Gottes Willen aufgebaut. Es ist Gottes Wille, Gottes Plan. Die Gemeinde war im Alten Testament als solches verborgen. Es war ein Geheimnis, welches im Neuen Testament nun offenbart wurde. Und wir sehen das in Kolosser 1, Vers 26. Die Gemeinde wird im Neuen Testament als die Braut und der Leib Jesu Christi benannt. Sie ist das lebendige Haus des lebendigen Gottes. Sie ist der Pfeiler und die Grundfeste von Wahrheit. Die Gemeinde ist sozusagen das Herz, die Hand, der Mund und die Füße Gottes. Sie ist sein Programm zu dieser Zeit. Durch sie soll die Botschaft der Versöhnung in eine dunkle Welt kommen. Das ist Gottes Plan. Wenn wir so auf die Gemeinde schauen, dann bringt es doch die Gemeinde auf eine ganz andere Ebene, als wir manchmal über die Gemeinde denken, oder? Wenn Gott wirklich die Gemeinde geplant hat, wenn sie ihm wirklich so wichtig ist, wie wichtig sollte uns die Gemeinde dann sein? Wenn Gott die Gemeinde für etwas Besonderes achtet, sollten wir die Gemeinde nicht auch als besonders achten? Wenn Gott die Gemeinde so sehr liebt, sollten wir nicht die Gemeinde auch so sehr lieben? Worauf wir gleich fragen könnten: Liebst du die Gemeinde? Nicht unbedingt diese Gemeinde, aber die Gemeinde insgesamt und auch diese Gemeinde. Was auch immer Gott von der Gemeinde hält und was er denkt, das sollten auch wir halten und tun. Und ich sage das in einer Zeit, in der die Gemeinde als solches an Wert verloren hat. Und das nicht nur in der Welt. Für viele Christen ist die Gemeinde nicht mehr so wichtig, denn ihr Leben dreht sich hauptsächlich um sich selbst, um ihr eigenes Wohl, um ihr Wohlergehen. Nicht um das Wohl von Gottes Volk und nicht um seine Ehre. Nun müssen wir fragen, eine wichtige Sache, die wir noch klären müssen: Wer oder was ist denn überhaupt die Gemeinde? Und ich sage es jetzt und erkläre es gleich danach: Die Gemeinde ist in erster Linie kein Ort. Die Gemeinde ist in erster Linie kein Ort. Sie ist auch in erster Linie keine Organisation. Sie ist kein Gebäude. Sie ist kein Name und sie ist keine Denomination. Und du fragst dann: Okay, was ist die Gemeinde dann? Die Gemeinde sind die Gläubigen. Die Gemeinde sind die Gläubigen. Hier ist ein wichtiger Punkt, ein gutes Zitat, was ich gelesen habe von einem Gemeindeleiter von großen Gemeinden in der Vergangenheit, der gesagt hat: Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Alle Gläubigen auf der Welt und diese Gläubigen hier in diesem Raum, die heute zusammen sind, wir sind Gemeinde. Ihr seid nicht in die Gemeinde gekommen. Wenn ihr im Glauben seid, dann seid ihr zusammengekommen als Gemeinde, weil ihr die Gemeinde seid. Alle Gläubigen der Welt, durch den Heiligen Geist hinzugefügt, was 1. Korinther 12, Vers 13 deutlich macht, wo steht: Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und dieser Leib ist die Gemeinde Christi. Petrus schreibt in seinem ersten Brief darüber und er spricht, dass wir zu dem lebendigen Stein gekommen sind. Und er schreibt dann in Vers 5, in 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Wir Gläubige, die Gemeinde Gottes ist ein geistliches Haus. Wir sind als Gemeinde Gottes ein Priestertum, ein heiliges Priestertum zu seiner Ehre. Aber was wir jetzt nun hier in den folgenden Versen aus Apostelgeschichte 2 sehen, ist auch eine weitere Beschreibung, was die Gemeinde betrifft. So finden wir, und das ist der zweite Punkt, den wir hier heute anschauen werden, dass die Gemeinde eine geistliche Gemeinde ist. Wir haben es gerade schon ein bisschen gesehen, hier in Apostelgeschichte 2 ist es noch deutlich. Vers 2: Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Die Gläubigen hier, sie waren in diesem Obergemach versammelt, in dem sie sich immer zu treffen pflegten, und sie warteten, wie schon gesagt, auf dieses Versprechen des Heiligen Geistes, was wir gelesen hatten. Und obwohl sie nun darauf warteten, waren sie doch überrascht, wie dieser Heilige Geist auf einmal kam, denn das wussten sie nicht, wie das hätte kommen sollen. Zuerst, haben wir gelesen, war es ein hörbares Zeichen, worauf dann ein visuelles folgte. Denn die Juden benötigten damals weil ihr ja wisst, der Heilige Geist ist ein Geist, wie der Name das ja auch schon sagt. Wie könnte man erkennen, dass der Geist nun auf einmal da ist? Es brauchte zur damaligen Zeit ein deutliches Zeichen und das haben wir im Visuellen und im Hörbaren. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das muss wirklich ein gewaltiger Moment gewesen sein. Es gibt in der Schrift so ganz viele Momente, an denen man gerne dabei gewesen wäre, ja, zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Das ist auch einer dieser Momente, wo die Gegenwart Gottes so deutlich ist und so deutlich gemacht wurde. Auch wenn wir später lesen, dass die Menschen alle zu diesem Haus kamen, weil sie ein Geräusch hörten, das war wahrscheinlich der Wind, der hier war, nicht die Zungen, die sie sprachen, ist doch dieses visuelle Zeichen der Zungen alleine für die da gewesen, die in diesem Obergemach zusammen waren. Es war ein Zeichen, dass sie vom Geist erfüllt waren. Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun, wir werden heute nur ganz oberflächlich in aller Kürze auf das Thema von Sprachenreden eingehen später, weil es nämlich am Ende überhaupt nicht der Punkt dieser Passage ist. Hier geht es nicht um Sprachenreden in erster Linie, hier geht es um andere Dinge. Aber ich werde doch später noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber was sehr wichtig ist und was wir hier sehr deutlich sehen, ist, dass diese Gemeinde, die hier geboren wurde, die Teil von Gottes Plan ist, durch den Geist geboren wird. Das ist ein ausdrückliches Zeichen, dass diese Gemeinde, die hier entsteht, eine geistliche Gemeinde ist. Sie wurde geboren, weil der Geist Gottes kam. Wäre er nicht gekommen, gäbe es keine Gemeinde. Jeder, der durch den Glauben an Jesu Tod errettet wird, wird automatisch in diese Gemeinde hineingepflanzt durch die Taufe des Heiligen Geistes, die einmalig stattfindet. Die Taufe des Heiligen Geistes findet einmalig statt. Wir lesen das in Römer 6, Vers 4 bis 6 und 1. Korinther 12, Vers 13 und viele andere Stellen, die das deutlich machen. Sie sind ein einmaliges Ereignis. Aber was immer wieder stattfindet und wieder aufs Neue stattfindet, das ist das Erfülltsein vom Heiligen Geist. Es ist etwas, was seit Pfingsten, seitdem der Geist gekommen ist, jeden Tag aufs Neue stattfindet und stattfinden kann. Wir finden das selbst in der Apostelgeschichte. Dort finden wir Kapitel 4, Vers 8, 4, Vers 31, 6, Vers 5, 7 und 55, 9, Vers 17 und so weiter. Viele Stellen, wo davon gesprochen wird, dass die Apostel selber vom Geist erfüllt wurden. Und das ist nämlich auch das, was dieses neue Volk, was diese Gemeinde ausmacht. Es ist ein geistliches Volk, welches in Liebe, in Freude, in Friede, in Langmut, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Sanftmut, in Selbstbeherrschung wandeln wird. Während wir nirgendwo dazu aufgerufen werden, uns im Geist taufen zu lassen, werden wir sehr wohl dazu aufgerufen, im Geist zu wandeln, oder? Wir hatten das ja letztens in der Predigt auch von Chris. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Lasst euch füllen. Macht das auch dein Leben aus? Als Gemeinde Gottes? Lässt du dich ständig füllen vom Heiligen Geist? Aufs Neue leiten? Denn das macht dieses Volk besonders. Es wird geleitet vom Heiligen Geist. Aber da ist noch mehr, das ist der dritte Punkt, den wir uns anschauen wollen. Die Gemeinde ist international und das in den nächsten 8 Versen, Verse 5 bis 13. Wir werden nicht alles lesen. Aber wir sehen in diesen 8 Versen sehr viel über die unterschiedlichen Nationen und Sprachen, die dort zugegen waren an diesem Tag. Das ist ein großer Teil dessen, weshalb die Gemeinde im Alten Testament so verborgen war und ein Mysterium war. Weil wir ja alle wissen, wer war denn das Volk Gottes im Alten Testament? Es war Israel. Hier ging es um einen kulturellen Hintergrund. Jeder, der Israelit war, war automatisch Teil von Gottes Volk. Nun, das hat sich geändert. Etwas hat sich hier geändert und etwas ist vollkommen neu geworden. Diese Zugehörigkeit zu Gott ist nicht mehr an eine ethnische Gruppe gebunden, wie es bei den Juden war, sondern es ist an etwas anderes gebunden. Es ist an die Zugehörigkeit zu Jesus Christus gebunden. Es ist durch die Geburt des Heiligen Geistes sind wir nun Teil von Gottes Volk. Nicht, weil wir aus irgendeinem Hintergrund kommen, nicht, weil wir deutsch sind oder weil wir weiß sind oder irgendwelche anderen Sachen, sondern wir sind einig und allein Gottes Volk, weil Christus uns zu Gottes Volk macht, durch den Heiligen Geist. Und das ist neu. Deswegen war es ein Mysterium für die Juden. Und das ist, was diese 8 Verse unmissverständlich deutlich machen. Schau dir nochmal ein paar von diesen Versen an. Schau dir Vers 6 an. Wer kam denn nun hier alles zu diesem Obergemach? Wer kam denn alles zusammen von überall her? Nun die Menschen aus Vers 5. Schaut euch Vers 5 an. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Sie waren zwar Juden, aber sie stammten aus wirklich allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Wahrscheinlich waren sie Proselyten, also Menschen, die mal nicht im Judentum waren und dann sich bekehrt haben zum Judentum. Oder sie waren Juden, die dort geboren wurden, aber trotzdem Ausländer waren zu Israel. Sie kamen wirklich aus allen Gegenden der Welt. Und der Geist Gottes an der Geburt der Gemeinde gab nun den Gläubigen, die dort versammelt waren, diese übernatürliche Fähigkeit, menschliche Sprachen zu reden, die sie vorher noch nie erlernt hatten. Das ist das Wunder, was wir hier sehen. Das ist die Gabe, die hier stattfindet. Das spontane Sprechen einer vorher nicht erlernten, menschlich bekannten Sprache. Wir sehen das in Vers 6, in Vers 8 und Vers 11. Wir lesen hier immer wieder das Gleiche, den gleichen Begriff oder die gleiche Aussage von diesen Menschen. Sie redeten immer davon, dass die Apostel in ihrer eigenen Sprache redeten. Und sie konnten es kaum fassen. Schaut euch Vers 7 nochmal an. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Also ein bisschen ein abwertender Kommentar von ihnen, denn die Galiläer waren sehr einfache Leute. Allgemein hatte man von den Galiläern wirklich nichts Gutes zu erwarten. Das ist in Johannes 1, Vers 45 zum Beispiel auch so. Sie waren nicht so wie die Stadtmenschen aus den damaligen Hauptstädten, die gebildet waren und die welterfahren waren. Aber die Tatsache, dass diese ungebildeten, einfachen Menschen auf einmal in Sprachen reden konnten, die sie vorher noch nie konnten, das war ein deutliches, großes Zeichen, dass hier Gott am Wirken ist. Niemand konnte sagen, ach, die haben sich das irgendwo mal so zwischen Tür und Angel beigebracht, ja. Sie haben sich ein Langenscheidsbuch gekauft oder sie waren hier mal beim deutschen Konsulat und haben ein bisschen Deutsch gelernt. Nein, nein, das waren einfache Menschen. Niemand konnte sagen, dass sie das jemals konnten. Und deswegen ist dieses Wunder so riesig. Und hier muss ich einen kleinen Einschub doch zu den Geistesgaben bringen. Die Geistesgabe der Sprachenrede hatte 2 Zwecke. Der eine Zweck davon ist sehr deutlich und der andere ist uns vielleicht noch nicht ganz so verdeutlicht, weil er ein wenig verdeckt ist. Der erste Grund, weshalb Gott hier Sprachenreden gab, ist eben der, den ich jetzt hier machen möchte, ist, dass er zeigt, dass sein Wort, dieses Evangelium, die Rettung wirklich in die ganze Welt hinausgeht. Sie ist nicht mehr gebunden an eine Sprache, nicht mehr gebunden an eine Kultur, sondern sie ist nun für alle Menschen da. Das ist der erste Punkt. Der zweite Zweck von den Sprachen, die wir hier sehen, ist ein Zweck, den ich heute leider nicht ganz ausfüllen kann, weil das würde zu lange dauern. Aber diese Gabe ist dazu gegeben worden als ein Zeichen des Gerichtes über Israel. Als ein Zeichen des Gerichtes über das ungläubige Israel. Und das finden wir in 1. Korinther 14, 21 bis 22 erklärt. Ja, schreibt euch das mal auf und lest es vielleicht heute nochmal nach. Wir werden jetzt nicht dahin gehen, aber 1. Korinther 14, 21 bis 22 macht es unmissverständlich deutlich, dass das ein Zeichen, die Sprachen sind ein Zeichen für Ungläubige. Sie sind nicht dazu da, um sich selber zu erbauen. Das waren Zeichen, das waren Gaben noch nie da. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass alle Geistesgaben zur Erbauung der Gemeinde da sind. Und diese Zeichengabe des Zungenredens war speziell dazu da, um Israel zu zeigen, Gott ist mit euch nun fertig, für diese erste Zeit zumindest. Indem Paulus nämlich hier Jesaja 28 zitiert, wo es genau um das Gericht gegenüber Israel geht und wo die Zungenreden, dass das Sprechen von einer fremden Sprache, einer fremden menschlichen Sprache, das Anzeichen ist, dass Gottes Gericht kommen wird. Das sind die beiden Zwecke von Zungenreden, von Sprachenreden. Und des Weiteren müssen wir beobachten, dass diese Gabe nicht durch die Taufe im Geist, sondern wenn dann eher durch die Erfüllung kam. Und das passierte aber auch selbst bei den Aposteln nicht immer automatisch. Denn jedes Mal, wenn wir in der Apostelgeschichte davon lesen, dass sie erfüllt werden vom Heiligen Geist, sehen wir nicht immer gleich automatisch Zungenreden dahinterher. Also wenn du hier noch ein bisschen mehr Infos darüber möchtest oder Fragen hast, kannst du gerne später zu Marco kommen. Zu uns allen kommen, wir können noch gerne darüber sprechen. Aber der Punkt, den wir hier heute noch deutlich sehen wollen und sehen können, ist, dass es hier eindeutig um bekannte menschliche Sprachen geht. Und das ist doch etwas, was wir in den heutigen Durcheinander um Sprachenreden oft nicht finden, oder? Da geht es meistens um genau andere Sachen, zu denen Paulus im Kapitel 14 von 1. Korinther auch sehr viel zu sagen hat. Schau dir aber nochmal hier Vers 9 und 11 an, Vers 9 bis 11, und zähle mal mit mir mit, wie viele unterschiedliche Gegenden hier genannt werden. Ja, Lukas wusste, diesen Punkt sehr deutlich zu machen, dass es aus allen Nationen kam. Wieso hören wir denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther, Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie alle in unsere Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Das sind mindestens 13 Gegenden, die hier genannt werden. Und einige davon sind nur zusammenfassend für unterschiedliche Sprachregionen. Wie international ist die Gemeinde? Oh, ist sie sehr international. Sie ist nicht mehr gebunden an eine Kultur. Und genau zu diesen Menschen, die hier zugegen sind, diese 13 Nationen, zu denen predigt Petrus später und aus denen werden in Kapitel 2, Vers 41 3000 Menschen geboren, neugeboren. Hört kurz zu, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist wieder so einer dieser Momente, wo man gerne dabei gewesen wäre. 3000 Menschen, die auf einen Schlag an Ort und Stelle zum Glauben kommen. Aus allen Nationen. Was für eine große Macht hat das Evangelium. Und das war für die Israeliten vollkommen neu. Und ein vollkommenes Mysterium. Was, Gott arbeitet auch mit den Heiden? Dieses neue Volk, die Gemeinde Gottes, die hier im Pfingsten entstanden ist, sie besteht von Anfang an aus allen Nationen. Sie ist von Anfang an international. Die Gemeinde ist zwar in einem Geist, sie besteht aber aus der Vielfalt von Menschen aus unterschiedlicher Herkunft. Und meine Frage an dich jetzt ist, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Heiden und Juden miteinander anbeten können? Wie kann das sein, dass Römer und Phryger, ja, diejenigen, die nicht wissen, wer Phryger sind, so wie ich auch, das waren die größten Feinde der Römer. Die Römer konnten damals sehr viel erreichen und sehr viele Gegenden einnehmen. Alleine die Phryger waren diejenigen, die es nicht schafften. Aber wie können Römer und Phryger, die auch in dieser Liste hier zu finden sind, wie können sie denn zusammen anbeten? Wie können sie gemeinsam am Abendmahl teilnehmen? Wie können Arme und Reiche nebeneinander arbeiten? Wie kann der Abschaum dieser Welt, wie die Galiläer das auch waren, mit der Elite dieser Welt zusammen dienen? Die Antwort liefert uns Galater 3, Vers 28, aber die ist natürlich auch schon hier in diesem Text impliziert. Galater 3, Vers 28 sagt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Hört mal her, die Gemeinde ist von Anfang an international, weil sie in Christus ist. Sie ist nicht gebunden an irgendwelche Hintergründe. Wir können uns lieben und gegenseitig dienen, weil die Gemeinde eine geistliche Gemeinde ist, die in Christus getauft ist. Nur aus diesem Grund. Nimm eine von diesen Komponenten weg und das Kartenhaus fällt zusammen. Nimm zum Beispiel Geistlichkeit weg. Und du wirst sehen, dass es dir immer schwerer fällt, dich mit Menschen zu beschäftigen, die nicht genauso sind wie du. Aber das macht genau Geistlichkeit aus. Menschen, die wirklich durch den Geist geleitet und geführt werden, die schaffen es auch, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sie zu lieben und ihnen zu dienen, die vollkommen anders sind wie sie. Einheit in Christus ist nicht durch eine kulturelle Einheit ausgedrückt, sondern durch Einheit im Geist, trotz aller Vielfalt und trotz aller kulturellen Unterschiede. Und deswegen bin ich persönlich auch kein großer Freund von monokulturellen Gemeindeformen, ja, wo nur eine einzige Kultur gepflegt wird. Kultur ist von Gott gegeben und Kultur ist schön und sie bereichert. Allerdings kann sie auch sehr schnell zu einem Gefängnis werden, indem sie dich nicht rauslässt und andere nicht rein. Und das ist nicht die Gemeinde Gottes, wie sie von Anfang an war. Aber die Gemeinde Gottes ist noch etwas anderes. Sie existiert nicht für sich selbst, wie ein elitärer Lions-Club, ja, wo wir uns nur treffen und uns gegenseitig die Schultern reiben. Sie ist auch kein geistlicher Einsiedlerhof, ja, wo wir irgendwo ausziehen, damit wir ja weit weg von der Welt sind und in dieser Zeit uns gegenseitig nur die Bibel lesen können und tolle Gemeinschaft haben können. Das ist eben die Gemeinde auch nicht von Anfang an, sondern die Gemeinde ist, das ist der vierte Punkt und letzte für heute, missionarisch. Die Gemeinde ist auf einer Mission. Vers 11. Schaut euch den Vers nochmal genauer an. Was ist das Erste, was die Gläubigen, die beseelt vom Heiligen Geist, von sich geben? Wir müssen ausziehen, irgendwo in das Waldstück und wir müssen ganz weit weg von allen Menschen sein. Nein, wir hören sie in unsere Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist, was diese ganzen Ungläubigen aus allen Nationen sagen. Der Geist wirkte es so, dass die Gläubigen hier im Obergemach ihren ersten Auftrag, den übrigens Jesus auch hatte, und das war, Gottes Botschaft in eine dunkle Welt hineinzubringen und zu verkündigen. Nur ein paar Verse später ergreift Petrus das Wort und eine große Menge von Menschen aus allen Nationen kommt zum Glauben durch sein Zeugnis. Und wenn ihr die Apostelgeschichte mal durchliest, dann seht ihr, dass die Apostelgeschichte voller Mission ist. Überall. Es ist, was die Gläubigen beständig und unbeirrt auslebten. Und das übrigens zu einer Zeit, wo sie davon ausgehen konnten, dass wenn sie für Christus stehen, dafür auch in dieser Welt sterben werden. Schaut euch mal Apostelgeschichte 4, Vers 2 an. Da beschweren sich zum Beispiel die jüdischen Priester und die Oberhäupter der Nation, dass sie, also die Gläubigen, das Volk lehrten, und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Sie verkündigten. Und dann ein bisschen weiter in Kapitel 5 wird Folgendes über dieselben Gläubige gesagt, Kapitel 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Die Apostelgeschichte ist voller Mission, sie ist voller Verkündigung. Es geht nicht um Programme, es geht nicht um Seminare, so gut und nützlich sie auch sein können. Es geht um die Verkündigung von Gottes Wort an eine verlorene Welt. Das ist, was die Gemeinde von Anfang an ausgemacht hat. Und das ist leider auch wieder etwas, was in unserer Zeit aus der Mode zu kommen scheint, wenn es darum geht, Ungläubige zu gewinnen. John MacArthur sagt hierzu, die Schwäche der heutigen Gemeinde kann man hauptsächlich an dem Verfall von kräftiger biblischer Predigt zurückführen. Weil Gottes Wort nicht mehr verkündigt wird, finden wir in den Gemeinden Gottes alle möglichen Kinderkrankheiten. Und ich denke, es ist auch korrekt, wenn man sagt, dass die Apostelgeschichte die Erläuterung oder Erklärung ist, wie die Worte Jesu in Matthäus 16, 18 wahr wurden. Und vielleicht habt ihr sie schon gehört. Dort sagt er zu Petrus, ich will meine Gemeinde bauen. Habt Acht darauf, dass er sagt, ich will und meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das war der Auftrag Jesu auf Erden. Er kam, um die Gemeinde Gottes zu bauen. Ja, er kam auch, um dich zu erretten, aber er kam, um die Gemeinde Gottes zu bauen, denn du bist die Gemeinde. Um sich ein neues Volk zu sammeln. Es ist ein Versprechen, das unumstritten wahr wurde. Diesen ersten Gläubigen in Jerusalem wurden über die letzten 2000 Jahre unzählige Millionen von Menschen dazugefügt, aus allen Nationen, aus allen Lebensumständen, die wir überhaupt nicht kennen, alles Glaubensgeschwister in einem Herrn innerhalb einer Gemeinde. Und wie ist das geschehen? Wie kamen diese Menschen zum Glauben? Sie kamen durch Mission zum Glauben, durch Predigen, durch Gottes Wort. Und wir können uns heute hier an diesem Ort versammeln, weil eben diese ersten Gläubigen ihr Leben für diese Botschaft gelassen hatten. Hört mir gut zu, die Gemeinde Gottes, der Grund, dass wir hier heute zusammen sein können, ist auf Blut dieser Menschen aufgebaut. Es ist auf ihre Liebe für die Gemeinde, auf ihre Liebe für Gott und für seine Ehre aufgebaut, dass sie hinausgegangen sind in einer Zeit, in der sie sicherlich den Tod finden werden, um ihn zu verkündigen. Und weil sie es getan haben, sitzen wir heute hier. Aber nicht nur das, sondern auch ganz persönlich, ja, du sitzt heute hier, weil es jemandem nicht zu schade war, das Evangelium mit dir zu teilen und ein Missionar zu dir zu sein. Und du bist ein lebendiges Zeugnis, dass dieser Auftrag der Mission der Gemeinde funktioniert und dass er echt ist. Aber leider ist es auch so, dass selbst bei den bibeltreuesten Christen, bei denen, die eigentlich besser wissen sollten, dass sie genau an diesem Punkt eingeschlafen sind. Mission, Evangelisation, das Licht von Jesus Christus in diese Welt hinauszutragen, das sind Dinge, die doch bitteschön irgendjemand anders tun sollte, nicht ich. Wenn du mal vielleicht mit dir ehrlich bist, das trifft vielleicht nicht auf alle zu, aber wahrscheinlich für die meisten, dann bist du doch froh, wenn du einen Straßenprediger siehst oder einen Evangelisten, der sein Leben damit beschäftigt, sich um Menschen zu kümmern, die ihn hassen, die ihn anspeien, die ihn verfluchen. Und du dankst vielleicht Gott sogar für ihn, solange es du nicht bist, oder? Ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Geistesgaben und ein Evangelist und vielleicht auch ein Straßenprediger zu sein, das sind schon spezielle Menschen. Allerdings ist der Auftrag, den wir schon hier oft gehört haben, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, nicht nur für Spezialisten gedacht, nicht nur für diejenigen, die vielleicht die Gabe des Geistes haben, zu evangelisieren. Die geistliche Gemeinde, hört gut zu, die geistliche Gemeinde, die sie hier beschrieben ist, ist per Definition eine missionierende Gemeinde. Das ist von Anfang an schon immer so gewesen. Und es ist eine ganz komische Sache, dass es heute es nicht mehr ist. Heute ist nicht die Norm. Heute ist abnormal. Denn das ist, was die Norm ist. Das bedeutet auch nicht, dass wir uns einen Missionar suchen müssen und ihn bezahlen, damit wir unsere Gewissen erleichtern. Auf der anderen Seite bedeutet es auch nicht, obwohl das gut ist, wenn wir so etwas tun, nicht, dass wir unser Gewissen erleichtern wollen, aber dass wir jemanden unterstützen, der auf Mission ist. Das bedeutet natürlich auch nicht, dass wir unsere Sachen packen müssen und jetzt in den Irak ziehen sollen. Das bedeutet das nicht. Aber es bedeutet, dass der Auftrag wirklich und tatsächlich der ist, den Gott in 2. Korinther 5, 20 deutlich macht. Dort steht, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und er redet hier zu Menschen, die im Glauben sind. Das heißt, er redet zu der Gemeinde. Denn wir sind die Gemeinde. Seht ihr hier in 2. Korinther 5, Vers 20 eine Ausstiegsklausel? Ein Wenn und ein Aber? Nein, ich sehe auch keins. Aber mal ehrlich gesagt, Brüder und Schwestern, ich weiß, dass das Leben nicht leicht ist. Vieles läuft nicht so, wie man sich das oft in seinen besten Momenten vorstellt. Allerdings machen wir uns zusätzlich noch das Leben schwerer, indem wir uns versuchen, mit den Dingen, die Gott als Gaben geschenkt hat, als gute Gaben, ja, Arbeit, Familie, Geld, Beziehungen, Begabungen und so weiter, dass wir versuchen, unsere Zufriedenheit und unser ganzes Leben auf diese eine Sache zu fokussieren. Wir sagen, wenn Familie stimmt, wenn Arbeit stimmt, wenn das Geld stimmt, dann ist doch Himmel auf Erden, oder? Und genau in dieser Sache verlieren wir dann diesen großen Auftrag, dass die Gemeinde per Definition eine Mission hat, auf der wir alle sind, du und ich. Gott muss uns nicht speziell in irgendein Land berufen, er hat uns diese Mission schon ganz lange gegeben. Eine geistliche internationale Gemeinde nach dem Plan Gottes ist eine Gemeinde auf Mission. Ich möchte ein Zitat noch kurz vor dem Schluss von einem sehr guten, bekannten Prediger euch geben. Ich sage euch am Ende, wie er heißt und wann er gelebt hat. Er sagt, die letzten Tage Israels, die letzten Tage dieser Welt, begannen, als Christus in die Welt kam. Auch zu der jetzigen Zeit siehst du den Beweis davon, dass wir in den letzten Tagen leben. Weil es nun die letzten Tage sind, sei dir dessen gewiss, und er verweist hier auf Apostelgeschichte 2, Vers 21, sei dir gewiss, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, auch errettet werden wird. Denn die letzten Tage sind geprägt von der Verkündigung des Evangeliums, indem wir Sünder zu Buße rufen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist die Mission der Gemeinde. Es ist der Grund, weshalb wir tun, was wir tun. Ein tolles Zitat von Johannes Chrysostomus, der 345 nach Christus gelebt hat. Seht ihr, das war schon immer der Plan und der Auftrag der Gemeinde. Das ist nicht etwas, was wir erst seit Piper haben. Das ist ein Auftrag, der schon immer da war. Wie sieht es bei dir im Leben aus? Ist das auch etwas, was für dich wichtig ist, was du gesehen hast, dass das deine Botschaft ist, dass deine Mission das ausmacht? Oder geht es bei dir um deinem Leben nur um den Erhalt von den Dingen, die dir wichtig sind? Und die Gemeinde kommt irgendwo an letzter Stelle. Ich frage dich vielleicht nochmal, liebst du die Gemeinde? Liebst du die Gemeinde so, wie Gott die Gemeinde liebt? Liebst du dieses Volk, was er mit seinem Blut so teuer erkauft hat und was wir jetzt gleich im Abendmahl auch uns nochmal daran erinnern werden? Lass uns von unseren Vorlieben und von all den Dingen, die uns ablenken von dieser Mission, Abstand halten und loskommen. Und lass uns nicht unseren ganzen Fokus auf die Dinge, die zwar auch gut sind, aber die am Ende nicht wirklich Zufriedenheit geben werden. Lass uns nicht unser ganzes Leben darauf verpfänden, sondern lass uns das ausleben, zu dem Gott uns berufen hat. Eine geistliche, internationale, missionierende Gemeinschaft der Gläubigen zu sein. Damit sein Name geehrt wird und sein Wille getan wird hier auf dieser Erde. Und wenn ihr euch dann, das könnt ihr vielleicht zu Hause nochmal machen, nochmal zu 3. Mose 23 zurückgeht, euch das Fest anschaut, findet ihr einige Parallelen zu dem, was die Gemeinde heute tun soll. Aber ich möchte doch schließen mit Epheser 5. Es ist interessant, was wir dort finden. Ja, dort finden wir den Auftrag von Jesus, dass Männer, Ehemänner, ihre Frauen von ganzem Herzen lieben sollen und sich ihnen vollkommen hingeben. Und die Ehefrauen sagen Amen. Aber hört euch nochmal das Argument an, das Paulus hier bringt, was von Jesus stammt. Und er sagt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus was oder wen geliebt hat? Die Gemeinde. Genau wie Christus auch die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann frage ich euch nochmal, wenn das für Gott so wichtig ist, dass die Gemeinde so aussieht, sollte es nicht auch für dich und für mich wichtig sein, dass diese Menschen, die hier gesammelt sind und die Gemeinde insgesamt, dass sie vorankommt, dass sie in Geistlichkeit, in Heiligkeit wächst, sollten wir unser Leben nicht da investieren, dass wir eine geistliche, internationale, missionierende Gemeinde sind. Das ist, was wir hier sehen in der Geburt der Gemeinde. Das ist der Anfang der Gemeinde, gegründet auf den Heiligen Geist. Das ist Gottes Plan für diese Zeit, bis er wiederkommt. Ich befürchte, dass wir manchmal eine vollkommen verdrehte Sicht von Gemeinde haben, dass wir wirklich in die Gemeinde gehen und dann wieder aus der Gemeinde herausgehen und dann unser anderes Leben irgendwie weiterleben. und dabei verpassen, dass wir ja eigentlich die Gemeinde sind. Dass wir hier zusammenkommen und uns erbauen zu lassen, um zur Mannesreife hinzuwachsen, damit wir wieder hinausgehen können, um diese Botschaft den Menschen zu sagen, die sie brauchen. Und ihr braucht euch hier nur einmal umdrehen und wir sehen hier Tausende und Abertausende von verlorenen Menschen. Das ist unser Auftrag. Lass uns noch beten. Treuer Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Zeit, die wir heute in deinem Wort haben konnten, Herr. Herr, wir sind gebrochene Gefäße, Herr, wir sind irdische Gefäße in deinen Händen. Herr, du siehst, dass wenn wir nicht auf dich schauen, Herr, wenn wir den Wandel im Geist weglassen, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren und danach streben, dir nachzugehen, Herr, dann geschehen alle möglichen, unmöglichen Dinge, Herr, die dir keine Ehre geben. Herr, wir möchten aber trotzdem, Herr, daran erinnert werden und wieder aufs Neue danach streben, Herr, dass wir so eine Gemeinde sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, die durch den Geist, durch dein Wort geprägt ist, Herr, die geleitet ist von dir, Herr, die Buße tut, die sich nach dir ausstreckt und die viele Nationen zu sich nimmt, Herr, die nicht auf sich selber schaut, sondern die immer das Bessere von den anderen sucht, Herr. Wir möchten eine Gemeinde sein, die missionarisch ist, die sich ihrer Mission ziemlich deutlich ist, dass wir wissen, Herr, wozu wir hier auf dieser Erde zurückgelassen wurden, Herr. Wir möchten, dass du durch deinen Geist hier in unserer Zeit wirkst, Herr. Bitte hilf uns, dass wir in dein Ebenbild verändert werden, mehr und mehr, und dass wir genauso, wie wir es von Johannes Chrysostom gehört haben, dass wir uns diesem Auftrag immer wieder aufs Neue bewusst sind und dass wir deswegen tun, was wir tun. Hilf uns, Herr. Hilf uns abzuwenden von diesem selbstsüchtigen Leben, das wir so oft leben, Herr, wo es nur um uns geht, nur um unsere eigenen Wünsche, Verlangen und Ideen. Hilf uns, Herr, diese kleine Welt, in der wir leben, zu verlassen und in diese Welt hineinzutreten, die du uns gegeben hast, Herr, durch diesen Auftrag. Hilf uns, Herr, eine neue Sicht von Gemeinde, eine neue Sicht von diesem Volk, was du gegeben hast, an diesem Tag zu bekommen, Herr, damit wir danach auch leben und streben können, Herr. Und wir wollen dich jetzt auch in der Zeit vom Abendmahl, Herr, daran erinnern, dass du uns teuer erkauft hast und dass du diese Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, teuer erkauft hast und dass sie dir ganz, ganz wichtig ist. In deinem Namen. Amen.